Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge besprechen wir wieder eine TKKG-Folge auf der Spur der Vogeljäger. Diesmal habe ich mir die Folge ausgesucht, denn das ist eine von den wenigen, die ich in meiner Kindheit wirklich rauf und runter gehört habe. Besessen habe ich die meines Wissens nicht, aber ich muss mir die dutzendfach aus der Bücherei ausgeliehen haben. Ich glaube, die war öfter bei mir als wirklich in der Bücherei zur Ausleihe bereit. Deshalb habe ich da auch noch einige Zitate wirklich präsent im Kopf. Außerdem ist es insofern eine spezielle Folge, als wir hier das genaue Datum wissen, an dem sie spielt. Es ist nämlich Willis Geburtstag und der fällt auf den 17. Juni, was in den 80er Jahren ja noch der Tag der Deutschen Einheit war, bevor das nach der Wiedervereinigung auf den 3. Oktober gelegt wurde. Willi hat also immer an einem Feiertag Geburtstag, was irgendwie ganz cool ist. Andererseits hätte ich es als Kind, glaube ich, besser gefunden, an einem Tag vor einem Feiertag Geburtstag zu haben. Dann hätte man nämlich schön feiern können und am nächsten Tag noch ausschlafen.
Die Vogeljäger sind Band 8 und ich fand es insofern erstaunlich, dass hier Glößchens Geburtstag gefeiert wird. Denn bereits in Band 2, der blinde Hellseher, ist eine Erwähnung, dass Glößchen vor kurzem Geburtstag gehabt habe. Denn er muss in der Trattoria die Rechnung für die anderen übernehmen. Man könnte jetzt hier also spekulieren, dass vielleicht die beiden Bücher eventuell von Stefan Wolf ursprünglich in einer anderen Reihenfolge geschrieben worden waren und die Reihenfolge dann bei der Veröffentlichung vom Pelikan Verlag damals geändert wurde. Glößchen wird an diesem Tag 13. Von den anderen drei TKKG-Mitgliedern haben wir kein genaues Geburtsdatum, man kann es aber in gewisser Weise eingrenzen. Im Buch der Vogeljäger wird erwähnt, dass Tarzan 13,5 ist, sein Geburtsdatum muss also ungefähr um den Jahreswechsel liegen. Bei Karl ist es etwas komplizierter, da müssen wir sehr lange warten. Erst im Hörspiel 148, fieser Trick beim Finale, gibt es eine indirekte Andeutung. Man sieht nämlich ein Autokennzeichen und jemand sagt, das ist Karls Geburtsdatum, nur ohne die 19. Und Karl ist natürlich nach 1909 geboren, also werden zwei Ziffern für die Jahreszahl verwendet werden. Und man hat ja höchstens vier Ziffern, das heißt, es bleibt für Monat und Tag nur noch jeweils eine Ziffer übrig. Das heißt, Karl muss Januar bis September und in dem Fall vom 1. bis zum 9. irgendwann einmal Geburtstag haben. Bei Gabi wird ja in Folge 1 die Millionendiebe erklärt, dass sie noch in diesem Jahr 13 wird. Der Besuch auf dem Volksfest dort findet in einer Sommernacht statt. Das heißt, Gabi hat höchstwahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte Geburtstag. Gabi ist allerdings auch die einzige, bei der es später in der Nach-Stefan-Wolf-Ära ein Hörspiel geben wird, das auch an ihrem Geburtstag stattfindet, nämlich Folge 169, Tatort Dschungel. Da haben wir also eine Parallele zu den Vogeljägern hier. Kurz zu den speziellen Fakten. Das Buch ist von 1980, das Hörspiel von 1982, beides jeweils Folge 8. Das Hörspiel ist sehr kurz, weniger als 40 Minuten und umfasst einen Handlungszeitraum von genau 3 Tagen. Im Klappentext wird nur auf die erste Szene im Hörspiel Bezug genommen. Der Klappentext ist sehr kurz gehalten. Wir erfahren, dass Tarzan und Willi ins Vogelschutzgebiet fahren wollen, um dort Tierschau zu betreiben. Das Wort Trophäenjäger fällt und dass die TKKG-Bande die Spur aufnimmt. Man merkt hier also sofort mit Titel und Klappentext, es wird eine sehr tierreiche Folge werden. Das Cover zeigt eine Szene aus dem Buch, die so im Hörspiel direkt nicht drin ist. Die wird uns im Hörspiel nur vom Erzähler kurz nahegebracht. Wir sehen Karl, wie er im Wald steht, total erschrocken, denn vor ihm befindet sich ein stämmiger rothaariger Typ mit einem Gewehr in der Hand, der ihn bedroht.
Das kam mir auf den ersten Blick jetzt komisch vor, dass Karl von den TKKG-Leuten alleine auf dem Cover ist. Und ich habe mir jetzt dann doch mal die Cover etwas genauer angeguckt, was ich früher eigentlich nie gemacht habe. Und es ist so, dass gar nicht, wie ich vermutet habe, der überwiegende Teil der TKKG-Cover wirklich alle 4 von TKKG zeigt, sondern es gibt da alle möglichen Abstufungen. Angefangen mit der ersten Folge, wo nur die Ganoven drauf sind und überhaupt niemand von TKKG. Dann gibt es auch Cover, wo jeweils nur eine Person abgebildet ist. Zum Beispiel Karl auch nochmal alleine bei Jagd das rote Geisterauto. Klößchen alleine bei Todesfracht im Jaguar. Oder Gabi alleine bei der Entführung aus der Mondscheingasse. Grundsätzlich ist Tarzan überrepräsentiert auf den Covern, möchte ich mal sagen. Aber das entspricht ja eigentlich auch seiner Präsenz in den Hörspielen. Tarzan ist einfach der Macher und damit gebührt ihm dann auch der jeweilige Platz auf dem Titel. Die Geschichte startet also am Vormittag von Willis 13. Geburtstag. Er hat 20 Tafeln Schokolade geschenkt gekriegt, was ich jetzt im Verhältnis bei seinem Konsum relativ wenig finde. Das reicht ungefähr so für die nächste knappe Woche. Aber außerdem hat er auch noch ein Fernglas geschenkt bekommen. Und das wollen Tarzan und er jetzt sofort ausprobieren, machen sich also mit den Rädern auf ins Vogelschutzgebiet. Und wir erfahren einiges über die Tierwelt in der Umgebung der Millionenstadt, welche seltenen und geschützten Vögel da alles leben und wie die aussehen. Das ist also jetzt hier wieder der Bildungsblock, der von Stefan Wolf in den frühen Folgen ja gerne mal eingeschoben wurde. Tarzan und Willi haben auch gleich Glück. Willi entdeckt einen Greifvogel, Tarzan schnappt sich das Fernglas und guckt sich alle markanten Merkmale an, identifiziert den Vogel gleich als Mäusebussard. Er scheint sich also mit dem Thema beschäftigt zu haben. Karl ist ja gerade nicht dabei, um sein Wissen preiszugeben. Wir wissen ja aus dem leeren Grab im Moor, dass er die Schonzeiten von allen möglichen Tieren auswendig kennt. Aber auch Tarzan weiß, dass der Mäusebussard gerade Schonzeit hat. Das ist allerdings nicht ganz so schwierig zu merken, denn schon seit 1977 haben alle in Deutschland lebenden Greifvögel ganzjährig Schonzeit. Trotzdem fällt plötzlich ein Schuss und der Mäusebussard ist tot. Tarzan kann von seinem Standort aus auch den Schützen entdecken, prägt ihn sich durch das Fernglas genau ein, denn die Entfernung ist zu groß. Wenn er jetzt sofort lossausen würde, würde er trotz seiner Sprintfähigkeiten den nicht mehr erreichen, bevor er abhaut. Aber zumindest eine Personenbeschreibung kann er noch sich einprägen. Der Schütze ist rothaarig, ungefähr 18. Er teilt sein Gewehr in mehrere Teile, packt sie in eine Decke und flüchtet auf einem Motorrad. Willi ist etwas verwirrt und denkt sich, warum muss dieser Streutsch denn jetzt ausgerechnet sich heute Mittag einen Mäusebussard braten? Aber Tarzan belehrt ihn, dass der Mäusebussard kein Speisevogel ist, sondern dass das eine Trophäenjagd war und der Schütze diesen Vogel wahrscheinlich ausstopfen wird. Tarzan hat auch kürzlich in der Zeitung von einer Trophäenbande gelesen, die seit einiger Zeit in der Umgebung der Millionenstadt ihr Unwesen treibt. Und die beiden diskutieren jetzt darüber, dass zu dieser Bande außer den Jägern bzw. Wilderern ja dann auch noch Leute gehören müssen, die das Ausstopfen besorgen. Und hier lernen wir dann auch ein neues Fremdwort. Es handelt sich dabei nämlich um Tierpräparatoren. Tarzan entscheidet, das ist doch was, worum die TKKG-Bande sich mal wieder kümmern könnte. Das ist ein neuer Fall für uns. Wir werden diese Trophäenbande zur Strecke bringen.
Nach diesem Ereignis fahren Tarzan und Willi zu Gabi in die Altstadt. Pfote ist im Hinterhof und hat eine verletzte Meise in der Hand, die hat sich nämlich den Flügel gebrochen. Tarzan erzählt ihr, was die beiden im Vogelschutzgebiet gesehen haben, aber das Gespräch kommt recht schnell auf die Meise, was man denn mit der jetzt tun solle. Glücklicherweise gibt es das Institut für Vogelkunde und in dem werden kranke Vögel gesund gepflegt. Der Leiter des Instituts, ein Dr. Reitz, war just auch der Verfasser des Berichts über die Trophäenjäger, den Tarzan gelesen hat. Man könnte also Dr. Reitz dann auch von dem Erlebnis im Vogelschutzgebiet erzählen. Am Feiertag hat das Institut eigentlich geschlossen, aber die drei wissen, dass Dr. Reitz am Nachmittag dennoch da ist. Bleibt jetzt nur die Frage, was machen wir denn jetzt noch die nächsten Stunden? Willi hat eine Idee, denn in der Nähe hat der Reptilienzoo aufgemacht und er lädt alle an seinem Geburtstag ein, sich Schlangen anzuschauen. In einer späteren Folge der TKKG-Serie, der schon angesprochenen Folge Tatort Dschungel, hat Klößchen aber keine große Lust, sich im dortigen Reptilienhaus im Dschungelpark Schlangen anzuschauen. Er geht dennoch mit, weil Gabi ja Geburtstag hat. Wenn wir uns den weiteren Verlauf dieses Hörspiels, also der Vogeljäger, anschauen, dann wird klar, warum Klößchen irgendwann Schlangen nicht mehr besonders freundlich gegenübersteht.
Heute sind aber alle noch Feuer und Flamme. Sie warten auch noch, bis Karl da ist, sodass die komplette TKKG-Bande sich jetzt aufmacht in den Reptilienzoo. Wir steigen in die Szene wieder ein, als sie eine Führung durch die Zoobesitzerin Fräulein Obermüller persönlich kriegen und gerade vor dem Terrarium der Gabunschlange stehen, die, wie Fräulein Obermüller referiert, eine besonders gefährliche und giftige Schlange ist. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen was über die Gabunfieber recherchiert. Sie taucht tatsächlich auf diversen Seiten unter den Top 10 der giftigsten Schlangen Afrikas auf. Interessant fand ich, dass die Gabunfieber die längsten Giftzähne aller Giftschlangen besitzt. Die werden bis zu 5 cm lang und die Gabunfieber benutzt die, um ihre Beute, nachdem sie sie gebissen hat, festzuhalten, bis sie gestorben ist. Im Gegensatz zu anderen Schlangen, die zubeißen, dann warten, bis ihre Beutetier gestorben ist. Das kommt in der Regel nicht mehr besonders weit und indem sie den Geruch aufnehmen, folgen sie ihrer Beute dann, um sie zu verspeisen. Das Gift der Gabunviper wirkt hämolytisch und neurotoxisch. So ungefähr 35 Milligramm gelten als tödlich. Ein typischer Biss der Gabunviper enthält allerdings deutlich mehr als diese 35 Milligramm. Das heißt, man kann davon ausgehen, jeder Biss einer Gabunviper ist, ohne dass man Gegenmaßnahmen einleitet, tödlich. Beruhigend ist jedoch, dass die Gabunviper als nicht besonders aggressiv gilt. In der Regel nur dann Menschen beißt, wenn sie sich bedroht fühlt oder wenn man auf sie tritt, was durchaus vorkommen kann, denn sie ist zwar sehr auffallend gefärbt, allerdings in einem Muster, das ihre Konturen in abgestorbenem Laub mehr oder weniger auflöst. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so schwierig, die auf dem Boden in freier Wildbahn wirklich zu übersehen. Es ist allerdings so, dass Todesfälle in freier Wildbahn selten dokumentiert werden. Es scheint also wirklich so zu sein, dass die Gabunviper nicht wirklich aggressiv ist. TKKG sind am heutigen Feiertag nicht die einzigen Besucher im Reptilienzoo. Vor dem Terrarium der Gabunviper treffen sie jetzt auf einen verlottert aussehenden 17-jährigen Jungen, der sich offensichtlich schon länger genau vor diesem Terrarium rumtreibt. Und was jetzt alle anderen Anwesenden sofort gegen ihn aufbringt, ist, dass er den kleinen Hund der Zoobesitzerin, der da anscheinend auch die ganze Zeit mit rumläuft und jetzt neugierig an diesem Jungen schnüffelt, was diesem unangenehm ist, und er gibt diesem Hund einen Tritt. Damit ist jetzt natürlich komplett die Stimmung gegen ihn. Fräulein Obermüller macht von ihrem Hausrecht Gebrauch und will ihn des Hauses verweisen, was der gar nicht einsieht und meint, er hat Eintritt bezahlt, er wird jetzt hier nicht verschwinden, bevor er sich nicht alles angeguckt hat. Und Tarzan mischt sich ein und sagt, ja, Sie können jetzt natürlich die Polizei rufen, aber wenn Sie erlauben, dann kann ich das auch erledigen. Es gibt ein kurzes Handgemenge, das Tarzan natürlich gewinnt. Und unter Ausstoß von Drohungen trollt sich dieser komische 17-jährige, picklige Junge dann.
Im Buch folgt danach eine sehr dramatische Szene. Der Junge ist nämlich so wütend, dass er gleich Rache geschworen hat und sie auch in die Tat umsetzt. Er hat nämlich eine Schleuder und wartet vor dem Reptilienzoo, bis die TKKG-Bande rauskommt und schießt dann mit Stahlkugeln auf sie. Und Tarzan kann gerade noch verhindern, dass sich jemand verletzt, indem er, ich glaube, einen metallenen Deckel einer Mülltonne hochreißt. Danach trollt sich der Typ. Es ist jetzt allerdings Nachmittag, das Institut für Vogelkunde hat im Hörspiel auch schon geöffnet und die TKKG-Bande fahren mit der verletzten Meise hin und übergeben sie dem Institutsleiter. Danach hören wir aber nie wieder was von der Meise. Dr. Reitz erklärt den Kindern jetzt noch ein bisschen was über die Trophäenbande, denn er ist ja vom Fach und er hat ja auch, wie wir schon wissen, den Artikel über diese Bande verfasst. Wir erfahren hier dann noch, dass der Wilderer nur auf Geld aus ist, der Tierpräparator höchstwahrscheinlich auch, aber die eigentlichen Hintermänner, das wären Sammler, die, wie Dr. Reitz sagt, ein seltsames Interesse an Tieren haben. Sie hegen und pflegen keine lebenden Tiere, sondern sie möchten ausgestopfte Tiere als Trophäen irgendwo im Wohnzimmer rumstehen haben. Dr. Reitz merkt, dass die TKKG-Bande die ganzen Fragen, die sie stellt, nicht nur einfach so stellt, sondern dass sie vorhaben, der Bande auf die Schliche zu kommen. Er warnt sie, die wären sehr rücksichtslos, mehr aber auch nicht. Er weiß wohl, er kann TKKG sowieso nicht stoppen.
TKKG wollen jetzt also die Spur der Trophäenbande bei den Präparatoren aufnehmen. Das erscheint ihnen zunächst mal der vielversprechendste Ansatz. Und um rauszufinden, wie viele Präparatoren es in der Millionenstadt gibt, gehen sie jetzt erstmal aufs Postamt, das Hauptpostamt, das auch am Feiertag geöffnet hat, und schauen im Branchenbuch nach. Sie finden zwei Einträge mit dem Stichwort Tierpräparator, nämlich Hans Patenfuß und Edmund Schlitzer, sowie ein paar Andenkenläden, die möglicherweise auch Tierpräparate verkaufen könnten. Die Größenordnung scheint realistisch zu sein. Ich habe nämlich auch mal eine kurze Suche im elektronischen Branchenbuch durchgeführt. Und für Berlin kriegt man, glaube ich, 3 Einträge für Tierpräparatoren, für Hamburg 2 und für München 1. Also in Millionenstädten scheint es jetzt auch nicht wirklich vor Tierpräparatoren zu wimmeln. Aus heiterem Himmel, wie mir scheint, gibt Tarzan jetzt auch noch eine neue Theorie zum Besten, die er sich irgendwie in seinem Hinterstübchen ausgetüftelt hat. Ihm ist es nämlich aufgefallen, dass dieser komische Unsympath im Reptilienzoo offenbar ungewöhnlich lange vor dem Terrarium der Gabunviper rumgelungert hat. Und deshalb denkt Tarzan, möglicherweise haben die Hintermänner der Trophäenbande entschieden, dass irgendein Sammler jetzt eine ausgestopfte Gabunviper in seinem Wohnzimmer stehen haben will und deshalb den Auftrag gegeben, eine solche zu besorgen. Tarzan denkt also, dass dieser Picklige heute Nacht in den Reptilienzoo einbrechen und die Gabunviper klauen wird. Gabi hält das für ziemlich unwahrscheinlich, denn schließlich sei die Gabunviper ja die gefährlichste und giftigste Schlange Afrikas und das wird sich dieser Picklige gar nicht trauen. Da muss ich jetzt allerdings einwerfen, Fake News. Die Gabunviper ist nicht meiner Meinung nach die gefährlichste und giftigste Schlange Afrikas. Ich habe ja schon gesagt, sie gilt als wenig aggressiv, insofern nicht unbedingt die gefährlichste und auch nicht die giftigste. Das ist nach übereinstimmender Ansicht mehrerer Seiten im Internet die schwarze Mamba. Da ist die tödliche Giftdosis nämlich so ungefähr mit 15 bis 20 Milligramm angesetzt und damit die Hälfte der tödlichen Giftmenge von der Gabunviper. Allerdings, wenn man davon ausgeht, dass ein typischer Biss sowieso immer deutlich mehr Gift enthält, naja gut, dann ist es halt ein Biss tot und ob das jetzt ein vierfacher oder ein siebenfacher Overkill ist, ist dann auch egal. Tarzan rückt von seiner Idee aber nicht ab und deshalb will er heute Nacht mal wieder aus dem Internat türmen und den Reptilienzoo überwachen. Der Polizei will er natürlich noch keine Hinweise geben. Erstens ist es ja auch nur so eine Idee oder ein Gefühl und die Polizei hätte daraufhin keine Handhabe. Und außerdem macht Tarzan sowieso lieber alles selber. Es hätte ja vielleicht auch noch die Möglichkeit gegeben, Fräulein Obermüller einen Tipp zu geben, aber daran denkt Tarzan natürlich nicht. Jetzt wird noch geklärt, wer die Observation nachts übernehmen soll. Willi ist zwar nicht begeistert, aber er sagt, na gut, von mir aus, ich komme mit. Auch Karl avisiert, dass er dabei sein will. Allerdings haben seine Eltern am Abend noch Gäste, wie aus dem Buch deutlich wird, sodass er vor 23 Uhr wahrscheinlich nicht ungesehen sich aus dem Haus schleichen kann. Und auch Gabi meldet Interesse an, wird allerdings von Tarzan abgebügelt. Nee, Gabi, für dich gilt das nicht. Hübsche Mädchen gehören nachts ins Bett.
Tarzan hat Gabi natürlich überhaupt nichts zu sagen. Also wenn sie wirklich mitwollen würde, dann könnte sie das natürlich einfach machen. Stefan Wolf hat den Charakter Gabis halt einfach anders angelegt. Für Tarzan ist Gabi ja das Wichtigste. Er will sie schützen. Und ich habe sogar den Eindruck vom Charakter her, dass wenn er sich entscheiden müsste und könnte nur einen seiner drei Freunde retten, dann würde er immer Gabi retten. Ein bisschen in die Richtung deutet auch der Fall Banditen im Palasthotel. Da gibt es ja eine Szene, in der Gabi und Karl an einem einsamen Strand sind beim Schwimmen. Ganoven kommen, entführen Gabi. Karl geht alleine zurück ins Hotel. Erzählt dann, man habe Gabi entführt und ihn zusammengeschlagen. Und alle stürzen sich nur darauf, dass Gabi entführt wurde und keiner gibt Karl Mitleid, insbesondere Tarzan nicht. Aber wenn man sich mal im Hörspiel anhört, wie Gabi das sagt, ich möchte auch mitgehen und vor allem, wenn man das Buch liest, ich hatte den Eindruck, dass Gabi das gar nicht ernst meint. Im Buch gibt es einige Szenen, die für mich so rüberkommen, dass Gabi Tarzan provozieren will und zwar zu einer bestimmten Aussage. Ich glaube, sie möchte von ihm jetzt endlich hören, dass er sie mag. Und dass er ihr vielleicht sogar die Frage stellt, die man damals in den 80ern gestellt hat, willst du mit mir gehen? Es gibt nämlich eine Szene zum Schluss im Buch, da greife ich jetzt ein bisschen vor, als Tarzan und Gabi die Angestellte eines Tierpräparators befragen. Sie finden sie beide nett und Gabi fragt dann, als sie danach alleine sind, würdest du mit Bärbel, so heißt das Mädchen, gehen wollen? Tarzan fällt nach der Frage aus allen Wolken und erklärt, er habe einen ganz anderen Typ Mädchen, der ihm gefällt und dann zählt er alle Eigenschaften auf, die Gabi hat. Und außerdem gibt es bei Gabi meines Erachtens auch noch ein praktisches Problem, wie sie aus ihrer Wohnung rauskommen soll.
Bei Tarzan und Klößchen wissen wir ja, wie sie nachts aus dem Internat abhauen. Zwar sind alle Eingangstüren des Schlafhauses abgeschlossen und die im Erdgeschoss befindlichen Klassenräume auch, sodass man auch nicht im Erdgeschoss aus dem Fenster klettern könnte. Aber seit Folge 4 gibt es ja die Strickleiter, die es auch Willi ermöglicht, nachts aus dem Fenster zu steigen. Das Adlernest befindet sich, wie wir wissen, im zweiten Stock. Und in dem Haus gibt es irgendwo eine vorspringende Mauer, wo anscheinend zwei Gebäudeteile aneinander stoßen. In dieser Ecke wächst auch noch wilder Wein, sodass diese Ecke wirklich dunkel und geschützt ist. Und an einem stabilen Wandhaken, an dem eigentlich das Spalier, das die Weinranken stützen soll, befestigt ist, kann man eben diese Strickleiter einhängen. Und weil das in dieser dunklen Ecke ist, fällt das nicht auf, falls jemand nachts über den Hof geht, da wird er die Strickleiter auch nicht sehen. Und weil dieses Fenster, aus dem die beiden aussteigen, irgendwo auf dem Flur ist, wird es auch keiner merken, wenn sie dann im ersten Stock oder im Erdgeschoss an einem anderen Fenster vorbeiklettern. Denn das wird ja auch nur ein Flurfenster sein, wo sich nachts halt normalerweise keiner aufhält. Für Karl ist es anscheinend auch kein Problem, nachts ungesehen abzuhauen. Seit der letzten Folge, Folge 7, Rätsel um die alte Villa, wohnt er mit seiner Familie ja in dieser alten Villa. Und wie wir aus irgendeinem Buch, das ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, erfahren, steht direkt vor seinem Fenster ein Baum. sodass er aus seinem Fenster im Obergeschoss über diesen Baum ungesehen abhauen kann. Möglicherweise ist die Villa aber auch so weitläufig, dass seine Eltern irgendwo in einem anderen Gebäudetrakt schlafen, sodass er sogar ganz bequem über die Haustür abhauen könnte, ohne dass seine Eltern das mitkriegen. Anders ist es eben bei Gabi. Sie wohnt in einer Etagenwohnung in der Altstadt, über dem Gemüseladen, in einem Mehrfamilienhaus. Bei Altstadt denke ich an ziemlich enge Bebauung. Also für mich ist das Ganze ein Reihenhaus. Das hat also nur Fenster nach vorne und nach hinten. Nach vorne aus dem Fenster auf die Straße abzuhauen, hielte ich jetzt für gefährlich. Das wird mit Sicherheit einer sehen. Also in der Altstadt wird auch nachts noch Betrieb sein oder irgendjemand wird da vorbeilaufen und die da hängende Strickleiter sehen. Das wäre mir zu gefährlich, dass da während meiner Abwesenheit irgendjemand in meiner Wohnung einbricht. Und nach hinten raus auf den Hof, da sind wahrscheinlich auch rundum andere Wohnungen Fenster. Da hätte ich auch die Befürchtung, dass so eine rumbaumelnde Strickleiter da Aufsehen erregt und irgendeiner der Nachbarn mich da beim Abhauen sehen würde. Und ob Gabi einfach so durch die Wohnungstür verschwinden kann? So eine Wohnung ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Und eine Haustür kann man in der Regel nicht wirklich lautlos öffnen und schließen. Also, dass die Eltern das nicht mitkriegen, wäre mir auch eigentlich zu gewagt. Wir haben uns mal überlegt, wie das früher bei uns gewesen ist. Hätte ich einfach mal nachts abhauen können, um irgendwelche nächtlichen Aktivitäten mit einer nicht existierenden Kinderbande durchzuführen? Ich finde es für mich jetzt auch schwierig. Mein Kinderzimmer war im zweiten Stock unterm Dach. Ich hatte auch nur schräge Dachfenster, wo ich nicht gewusst hätte, wie ich überhaupt durch das Fenster hätte durchkommen sollen. Geschweige denn, wie ich da irgendwie eine Strickleiter oder sonst was hätte befestigen können, um bis in den Garten zu gelangen. Mein Elternhaus ist auch ein Reihenhaus. Möglicherweise wäre es für meine Schwester einfacher gewesen. Die hatte ihr Fenster nämlich zur anderen Seite. Das ging dann allerdings auf den Fußweg vor dem Haus. Da wäre dann wieder die Gefahr gewesen, dass da so eine baumelnde Strickleiter gesehen worden wäre. Außerdem gab es da ein selbstgebautes Hindernis, so würde ich das mal sagen. Meine Schwester hatte nämlich die ganze Fensterbank vollstehen mit Blumen. Das Fenster konnte man gar nicht öffnen, sodass man da hätte rausklettern können. Durch die Haustür, wie gesagt, das gleiche Problem, was ich schon bei Gabi geschildert habe. Die Haustür kann man einfach nicht lautlos öffnen und schließen. Außerdem hätten sowohl meine Schwester als auch ich im Haus am Schlafzimmer unserer Eltern vorbeigemusst, um zur Haustür zu kommen. Und zumindest im Winter hätte es noch ein weiteres Hindernis gegeben. Direkt vor der Haustür war nämlich zur Isolation, die Haustür war halt nicht besonders gut wärmeisoliert, noch ein dicker Vorhang. Wenn der vorgezogen war, konnte man die Haustür gar nicht richtig öffnen. Das heißt, wenn man abhauen hätte wollen, hätte man diesen Vorhang irgendwie von außen so halbwegs wieder zuziehen müssen, falls nachts einer unserer Eltern während unserer Abwesenheit dann mal aufgestanden wäre, um zur Toilette zu gehen oder so, hätte er wahrscheinlich gesehen, dass der Vorhang da irgendwie komisch hängt und dann wäre es spätestens aufgefallen. Außerdem habe ich mir erzählen lassen, dass als ich noch sehr klein war, woran ich mich nicht mehr erinnere, ich angeblich geschlafwandelt habe, sodass teilweise nachts die Haustür auch zugesperrt war, sodass ich halt nicht unabsichtlich hätte abhauen können. Das beste Zimmer für nächtliche Ausbrüche haben wahrscheinlich meine Eltern gehabt. Dieses Zimmer hatte nämlich einen Balkon, den wir nie benutzt haben. Und von da aus waren es dann nur 2,5 Meter bis in den Garten. Also da hätte man wunderbar mit einer Strickleiter oder einem Seil oder möglicherweise auch irgendwie an den Spalieren an der Mauer hochklettern auf den Balkon können. Ich weiß nicht, ob das Absicht war von meinen Eltern, dass die sich dieses Zimmer als Elternschlafzimmer reserviert haben. Oder ob es nur daran lag, dass dieses Zimmer halt am nächsten noch am Wohnzimmer und an der Küche war und die Kinderzimmer eben ein Stock höher und damit mehr aus dem Weg waren. Marc, wie war das denn bei dir?
Ich glaube, bei mir hätte das auch nicht funktioniert. Meine Eltern haben in einem Bungalow gewohnt, der ein bisschen in den Hang hineingebaut war. Ich hatte das Zimmer im Obergeschoss, nach hinten zum Garten raus. Ich hatte allerdings das große Problem, dass es vor meinem Fenster zuerst mal 4 Meter nach unten ging. Da war nämlich eine Kellertreppe, sozusagen zum Hintereingang, ins Zimmer meines Bruders. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall auch eine Strickleiter gebraucht. Die wäre dann vor dem Zimmer meines Bruders rumgebaumelt. Außerdem habe ich das große Problem gesehen, dass ich nicht weiß, wo ich so eine Strickleiter hätte in meinem Zimmer festmachen können. An der Türklinke, glaube ich, das hätte nicht gehalten. Und ansonsten gab es einfach keine so wirklich fest verbauten, schweren Gegenstände in meinem Zimmer. Ich hätte können 1 Meter aus meinem Fenster rausspringen, dann wäre ich im Garten gelandet. Der war auch ziemlich ebenerdig zum Fußboden meines Zimmers. Allerdings war zwischen Garten und meinem Fenster ein kleines Geländer. Ich hätte also sehr genau zielen müssen. Das hätte ich mich mit Sicherheit nie getraut. Umgekehrt, reingehen hätte funktioniert. Sich einfach vor das Geländer stellen, leicht nach vorne fallen lassen, den Fenstersims greifen und dann, wenn man Muskeln hat, sich hochziehen. Und das habe ich auch einmal ausprobiert. Allerdings nicht nachts. Durch die Haustür rausschleichen wäre auch sehr schwierig geworden. Auch ich hätte am Zimmer meiner Eltern müssen vorbei. Und wir hatten eine so schwere Tür, die hat allein bei der Bewegung schon Geräusche gemacht. Das hätte mit Sicherheit irgendjemand gehört und wäre aufgestanden. Ich hätte natürlich können mein Kinderzimmer absperren, sodass, falls jemand hört, dass da was ist, zumindest bei mir nicht reinkommen kann. Aber wenn dann nachts jemand an meine Zimmertür klopft und ruft und ich mache nicht auf, dann wird das bestimmt am nächsten Tag Gesprächsthema gewesen sein. Und dann wäre ich auch aufgeflogen. Also ich hätte nicht können abhauen. Und wenn wir jetzt zurück zu den Vogeljägern kommen, ich hätte es hier auch ehrlich gesagt nicht für sinnvoll erachtet. Denn mir stimmt hier das Risiko-Leistungsverhältnis, wenn ich es mal so nennen darf, nicht. Denn worum geht es? Wir wollen den Diebstahl einer Schlange verhindern. Es geht also nicht darum, eine entführte Gabi zu befreien. Wen erwartet die TKKG-Bande hier? Sie erwarten einen Jugendlichen, der schon mit einer Stahlschleuder auf sie geschossen hat. Und wenn er wirklich zur Trophäenbande gehört, dann kommt vielleicht auch sein Kumpel mit, den ja Tarzan und Willi im Wald gesehen haben, der ein Gewehr hat und dort rumschießt. Und das wäre mir persönlich viel zu gefährlich gewesen. Zurück im Hörspiel verlassen wir jetzt das Hauptpostamt. Gabi und Karl müssen nach Hause, aber Tarzan und Willi haben noch etwas Zeit. Sie wollen zu dem ersten Tierpräparator fahren, zu Hans Patenfuß. Das Geschäft hat erwartungsgemäß am Feiertag natürlich auch geschlossen, aber Patenfuß wohnt über seinem Geschäft und ist glücklicherweise zu Hause, sodass die beiden Jungen mit ihm sprechen können. Tarzan hat sich nämlich einen Plan überlegt, um herauszufinden, ob Patenfuß vielleicht kriminell ist und gewilderte Tiere ankauft zum Ausstopfen. Tarzan druckst ein bisschen herum und kommt dann raus mit der Sprache, sie hätten einen toten Auerhahn im Wald gefunden, in Anführungszeichen. Der sei an einer Schusswunde gestorben. Willi fügt noch hinzu, er will helfen. Es ist nur ein ganz kleines Loch, was man fast gar nicht sieht. Außerdem gibt Tarzan an, die beiden seien sehr oft im Wald und finden öfters mal Tiere. Wenn Patenfuß Interesse hätte, dann könnten sie ihn regelmäßig mit toten Tieren beliefern. Patenfuß, der am Anfang noch ganz nett war in der Stimme, man merkt jetzt, wie seine Stimme immer kälter wird. Er mag das Angebot der beiden überhaupt nicht. Trotzdem geht er scheinbar drauf ein. Er möchte den Namen und die Anschrift der beiden haben, damit man in Kontakt bleiben könne. Tarzan sieht diese Frage nun als Falle von Patenfuß den Jungs gegenüber und er hat Patenfuß ja auch eine Falle gestellt. Also schlussfolgert er sofort, Patenfuß ist ein Guter und wird keine gewilderten Tiere ankaufen. Er erklärt, die beiden Jungen waren auf der Suche nach einem Tierpräparator, der mit der Trophäenbande zusammenarbeitet. Jetzt ist Patenfuß wieder sehr freundlich. Und er zeigt den Kindern auch seinen Garten und da tummeln sich ganz viele verschiedene Tiere und die beiden Jungs sind sich sicher, dieser Tierpräparator, der ist nicht kriminell.
Also schwingen sich Tarzan und Willi wieder auf die Räder. Es wird aus dem Hörspiel jetzt nicht klar, ob sie vorhaben, auch noch zu dem zweiten Tierpräparator zu fahren und dem auf den Zahn zu fühlen oder ob es mittlerweile so spät ist, dass sie sich auf den Heimweg ins Internat machen. Es ist aber auch völlig egal, es kommt nämlich sowieso was dazwischen. Als sie nämlich durch die städtischen Grünanlagen radeln, fällt plötzlich ein Schuss und man hört einen Mann, der nach seinem Hund ruft. Die Situation stellt sich folgendermaßen dar. Auf einer Brücke steht ein Blinder, der verzweifelt nach seinem blinden Hund ruft, der perfekt abgerichtet ist, aber trotzdem jetzt gerade nicht auf sein Kommando reagiert. Tarzan und Willi bieten an, dass sie nach dem blinden Hund suchen. Es soll ein altdeutscher Schäferhund sein namens Rex. Und Tarzan findet den Hund dann auch relativ schnell unter einem Busch. Er ist angeschossen worden. Dann hört man ein Motorrad wegfahren. Und das klingt genauso wie der Schuss irgendwie sehr ähnlich zu dem, was die beiden Jungs heute Morgen im Vogelschutzgebiet schon gehört haben. Es könnte also sein, dass der Wilderer, der heute Morgen den Mäusebus hat erschossen hat, jetzt auch auf den blinden Hund angelegt hat. Eine Verfolgung kommt nicht in Frage, denn jetzt müssen sie sich erstmal um den Hund kümmern. Tarzan ruft den Tiernotarzt. Rex wird in die Tierklinik verfrachtet und der Arzt ist aber zuversichtlich, dass der Hund wieder ganz gesund werden wird. Trotzdem wird der Blinde jetzt wahrscheinlich ein paar Tage auf seinen blinden Hund verzichten müssen. Hoffen wir mal, dass er noch andere Möglichkeiten hat, sich irgendwie zu helfen oder irgendjemanden, der ihm in den nächsten Tagen den Weg zeigen kann.
Es ist nun 11 Uhr abends. und Tarzan und Willi büchsen mit der Strickleiter aus dem Internat aus. Vor dem Reptilienzoo merken sie aber, dass Glas auf dem Boden liegt und sie sehen, dass Gitterstäbe vom Fenster durchgesägt worden sind. Es ist klar, da ist schon jemand eingebrochen. Was sie jetzt nicht wissen ist, ist der Einbrecher vielleicht noch drin. Aber es hilft ja nichts, sie klettern beide durch das aufgebrochene Fenster rein, haben eine Taschenlampe dabei und sehen, das Terrarium der Gabunfieber ist zerstört, die Schlange ist weg, wohl gestohlen. Tarzan hatte also recht mit seinem Verdacht. Plötzlich hören sie ein Rasseln und mit der Taschenlampe sehen sie, die Texas-Klapperschlange wurde freigelassen. Die Texas-Klapperschlange ist ebenfalls eine Giftschlange, die größte Klapperschlange Amerikas. Ihr Biss ist sehr, sehr schmerzhaft und potenziell tödlich. Da kommt es dann auf die Konstitution des Gebissenen an und auch auf Größe und Gewicht. Auf jeden Fall ist das eine riesige Gefahr für die beiden Jungs und die Klapperschlange schneidet ihnen jetzt auch noch den Weg zum Fenster ab. Glücklicherweise hat Tarzan sich den Aufbau des Reptilienzoos eingeprägt. Er weiß, vor dem Haupteingang gibt es noch eine kleine Tür in eine Nebenkammer und sie hoffen inständig, dass diese Tür offen ist. Sie rennen dorthin und haben Glück und in dem kleinen Raum können sie zuerst mal einen Moment verschnaufen. Aber das ist natürlich jetzt keine Dauerlösung zu warten, bis am nächsten Tag von Herrn Obermüller kommt. Tarzan möchte raus. In dem Raum gibt es Fangeisen, eine Decke und eine Kiste. Die schnappen sich die beiden jetzt, gehen vorsichtig wieder in den Reptilienzoo raus, stellen die Kiste seitwärts hin und können die Klapperschlange irgendwie reinlocken. Dann kippen sie die Kiste um, werfen den Deckel drauf und haben die Schlange jetzt zuerst mal sicher. Allerdings könnte die den Deckel natürlich hochdrücken, das heißt, sie muss man beschweren. Klößchen ganz ernsthaft, ich setze mich da nicht drauf. Aber in dem kleinen Raum gibt es auch noch ein paar Ziegelsteile, die können Sie drauflegen und jetzt können Sie zuerst mal tief durchatmen. Dann rufen Sie Fräulein Obermüller an und den Kindern ist klar, das war jetzt ein Anschlag. Denn der Einbrecher wollte nicht nur die Gabunfieber stehlen, sondern das Freilassen der Klapperschlange war natürlich dafür gedacht, wenn am nächsten Morgen Fräulein Obermüller kommt, dass die sich einen Biss zuzieht. Sie vermuten, das war der picklige Typ vom Nachmittag.
Fräulein Obermüller kommt jetzt auch gleich zu ihrem Zoo, bringt auch noch zwei Polizisten mit, verschafft sich einen Überblick, okay, die Gefahr ist ja offensichtlich gebannt. Tarzan ist den Polizisten gegenüber relativ wortkarg. Er sagt nur, ich bin Peter und das ist mein Freund Willi. Keine Nachnamen, keine Spitznamen. Ist klar, sie sind ja mal wieder illegal in der Stadt. Und Tarzan hat ein Interesse daran, dass das Internat möglichst nichts davon erfährt, dass die Schüler mal wieder ausgebüxt sind. Einer der beiden Polizisten erzählt jetzt auch noch von einem Vorfall früher am Abend. Eine aus irgendwelchen Gründen auffällige Person mit einer Kiste unterm Arm sollte von der Polizei aufgehalten werden. Der Verdächtige ist allerdings geflüchtet, hat die Kiste weggeworfen und die Polizei hat diese Kiste nur noch gefunden, die war aufgegangen und sie war leer. Alle reimen sich jetzt also zusammen. Okay, diese verdächtige Person war wahrscheinlich hier der Einbrecher. In der Kiste war die Gabunfieber. Da die Kiste leer war, ist diese Schlange jetzt also offensichtlich im Stadtpark unterwegs. Und Fräulein Obermüller referiert jetzt noch, wie sie die Schlange kennt oder die Gewohnheiten der Gabunfieber. Erstens mal ist es eine heiße Nacht, Mitte Juni. Das heißt, die Schlange als wechselwarmes Tier wird aktiv sein. Vermutlich wird sie im Stadtpark bleiben, sich irgendwo zwischen Büschen verstecken oder auch auf Bäumen. Gabunfiebern können nämlich auch klettern. Und ein Problem besteht darin, dass diese Schlange seit 10 Tagen nichts mehr gefressen hat. Die wird also auch noch hungrig sein und auf die Jagd gehen. Auf die Frage eines Polizisten, ob sie Menschen anfällt, sagt Fräulein Obermüller, ja natürlich, jeden, der ihr zu nahe kommt. Das habe ich bisher immer so interpretiert, als ob Fräulein Obermüller der Meinung ist, dass die Schlange auch Menschen jagen würde als Beute, was ich immer als übertrieben abgetan habe. Ich glaube jetzt aber mittlerweile, Fräulein Obermüller sagt einfach nur, naja gut, klar wird sie Menschen beißen, wenn sie sich bedroht fühlt, weil der Mensch ihr zu nahe kommt. Das heißt, dass sie Menschen angreift, hat jetzt nichts mit ihrem Hunger zu tun, weil sie seit 10 Tagen nichts mehr gefressen hat. Sie wird zwar auf die Jagd gehen, aber da sich auf ihre normalen Beutetiere, also irgendwelche kleineren Nager, konzentrieren, gehe ich mal von aus. Trotzdem ist das natürlich eine riesige Gefahr, zumal der Biss der Gabunfieber, wie wir ja schon wissen, tödlich ist. Es gibt zwar ein Gegengift, das natürlich hier im Zoo von Fräulein Obermüller vorrätig ist. Das wird wahrscheinlich auch Vorschrift sein, wenn man mit so gefährlichen Giftschlangen zu tun hat, dass man da das Serum zur Hand hat. Allerdings ist es durchaus möglich, dass der Schock nach einem Biss den Menschen sofort außer Gefecht setzt, sodass er gar nicht mehr dazu kommt, einen Arzt zu rufen. Die Polizei beschließt also, der Stadtpark muss sofort abgeriegelt werden. Eine Suche nach der Schlange bleibt ergebnislos und Tarzan und Klößchen müssen sich jetzt auch überstürzt zurückziehen. Sie sehen nämlich von Weitem ihren Biologielehrer Dr. Wagner auftauchen. Diese ganze Polizeiaktion hat natürlich die Anwohner aufgeschreckt und ich gehe davon aus, dass Dr. Wagner da einfach in der Nähe des Stadtparks wohnt und einfach mal gucken will, was ist denn hier dieser ganze Aufruhr. Und es ist natürlich um jeden Preis zu verhindern, dass der sieht, dass die Internatsschüler ausgebüxt sind.
Karl, der in der Aktion beim Reptilienzoo ja ebenfalls hätte teilnehmen sollen, hat sich aber verspätet. Wahrscheinlich hat der Besuch bei seinen Eltern einfach länger gedauert, sodass er sich nicht früher hat können rausschleichen. Im Buch kommt er aber an und Tarzan und Willi sehen ihn, machen aber heimlich Zeichen, dass Karl sich nicht nähern soll, denn er muss ja nicht der Polizei jetzt auch noch namentlich bekannt werden. Am nächsten Tag, dem 18.06., gehen die Ermittlungen weiter. Der Erzähler teilt uns jetzt zuerst mal mit, dass die TKKG-Bande sich trennt. Karl und Willi gehen ins Vogelschutzgebiet und wollen nochmal nach dem Trophäenjäger suchen. Vielleicht ist er ja nochmal da und dann könnten sie auch das Nummernschild seines Motorrads in Erfahrung bringen. Und das ist die Szene, die wir auf dem Titelbild sehen. Weiteres bekommen wir aber vom Erzähler hier nicht mitgeteilt. Währenddessen gehen Tarzan und Gabi zu dem zweiten Tierpräparator mit dem schönen Namen Edmund Schlitzer. Als sie bei ihm ankommen, sehen sie, wie eine Luxuskarosse vorfährt, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, und ein uralter Mann, total farbenfroh gekleidet, steigt aus. Es fällt dann ein seltsames Zitat über Nachttöpfe und Bluttrinken. Ich habe das so verstanden, dass Tarzan und Gabi der Meinung sind, der Typ hätte sich am Morgen irgendwie in seiner Kleiderkammer vergriffen und Gabi würde von Tarzan erwarten, wenn er 70 ist, dann sollte er sich doch stilechter kleiden. Tarzan versteht das dann so, dass Gabi der Meinung ist, mit 70 seien die beiden immer noch zusammen, / bekannt. Das heißt hier auch wieder so ein kleiner Hinweis darauf, dass Gabi Tarzan irgendwie in den Hintern treten will und ihm sagen will, jetzt komm doch endlich mal in die Pötte. Der Typ geht in den Laden, die beiden Kinder folgen ihm und sie erfahren, dass er Piaritzki heißt. Sie können ein bisschen des Gesprächs belauschen. Es geht um einen Altdeutschen mit schönem Fell und Schlitzer meint, er werde sich bemühen, aber die Wünsche von Picharitzki seien sehr exquisit, das könne manchmal etwas dauern. Dann verschwindet der Kunde wieder. Tarzan und Gabi sprechen mit Bärbel, der Auszubildenden von Schlitzer, stellen sich als Reporter der Schülerzeitung vor und möchten ein Interview mit dem Tierpräparator. Die Schülerzeitung heißt in dieser Folge Echo, das bleibt aber nicht mehr lange ihr Name. In der Serie ändert die Schülerzeitung das ein oder andere Mal ihre Bezeichnung. Ab den UFOs wird sie Blickpunkt genannt. Ab Hilflos in eisiger Nacht, Folge 99, nennt man sie englisch Boarding School Observer, was aber dann ein paar Folgen später in die deutsche Version übersetzt wird, der Heimschulbeobachter. Der Tierpräparator kommt hinzu, ist aber sehr unfreundlich. Er möchte kein Interview geben, außerdem präpariere er schon lange nicht mehr. Und während dieses kurzen Gesprächs geschieht Bärbel ein Unglück. Ihr fällt nämlich ein Glas aus der Hand zu Boden und es zerbricht. Schlitzer ist sauer und auch sehr patzig seiner Angestellten gegenüber. Er möchte ihr die Kosten des Glases, es kostet barbarische 7,50 Mark, vom Lohn abziehen. Tarzan springt aber hier in die Bresche. Er sagt, er sei Bastler. Er würde auch diese Scherben kaufen. Und dann müsste ja Schlitzer es seiner Angestellten nicht mehr abziehen vom Lohn. Er hat also den Tierpräparator hier so ein kleines bisschen vorgeführt. Das merkt er aber gar nicht. Er versteht auch nicht, warum jemand diese Scherben kaufen will. Ist ihm aber auch egal. Hauptsache, er kriegt sein Geld. Und er verabschiedet die beiden mit dem lapidaren Satz, wenn dir die Scherben das wert sind, von mir aus.
Im Buch ist es jetzt kein Glas, das Bärbel runterfällt, sondern ein Krug. Und ich gehe auch mal davon aus, dass dieses Gefäß nicht so, wie es das Geräusch im Hörspiel suggeriert, komplett zersplittert, sondern im Buch steht, dass dieser Krug in 4 Scherben zerbricht. Insofern wäre es tatsächlich möglich, das Ding nochmal zu reparieren. Und vielleicht hat Tarzan ja schon von dem japanischen Konzept Kintsugi gehört. Das ist eine Handwerkskunst, bei der Scherben von Keramikgegenständen wieder zusammengeklebt werden. Und zwar in einer Weise, dass die Bruchkanten nicht kaschiert werden sollen, sondern im Gegenteil sogar mit Goldlack noch extra hervorgehoben werden. Und dahinter steht ein philosophisches Konzept, dass die Unvollkommenheit irgendwie doch ihre eigene Schönheit hat oder sowas. Nachdem Tarzan und Gabi den Laden von Schlitzer verlassen haben und Gabi nochmal nachfragt, sag mal, willst du das Glas wirklich reparieren? Verneint Tarzan aber, also mit Kintsugi hat er wohl doch nichts am Hut. Er sagt, ich bin doch nicht behämmert. Den Grund, warum er diese 7,50 Mark jetzt bezahlt hat, im Grunde ja für nix und wieder nix, ist mir nicht wirklich klar. Ich glaube auch nicht, dass es aus Berechnung geschieht, weil er sich Bärbel gewogen machen will, die wir ja später noch brauchen. Ich denke einfach, dass da Tarzans Ungerechtigkeitsradar angeschlagen hat, dass er es einfach komplett unfair gegenüber Bärbel fand, dass wegen eines Missgeschicks sie hier finanzielle Einbußen erfahren soll. Und deshalb hat er jetzt einfach Schlitzer da den Wind aus den Segeln nehmen wollen. Tarzan und Gabi besprechen jetzt noch ein bisschen, was sie im Laden von Schlitzer da mitgehört haben. Es war ja die Rede von einem Altdeutschen mit schönem Fell. Und da sie ja die ganze Zeit hinter den Trophäenjägern her sind, geht Tarzan davon aus, da gibt es wirklich irgendwo einen Sammler, der einen ausgestopften altdeutschen Schäferhund sich irgendwo hinstellen will. Und die Antwort von Schlitzer, dass nicht jeder von Picharitzkis Wünschen sich im Handumdrehen erfüllen lässt, muss man jetzt so deuten, dass Picharitzki hier nicht zum ersten Mal da war mit diesem Wunsch, sondern dass er den Schäferhund schon länger in Auftrag gegeben hat. Und jetzt nur noch mal da war, um daran zu erinnern, dass er den jetzt wirklich mal haben will. Darauf deutet ja auch hin, dass am vorherigen Tag schon auf den Blindenhund geschossen wurde. Das wird ja nicht einfach mal so einer der Handlanger der Trophäenbande aus eigenem Antrieb machen, sondern nur, weil er eben schon einen Auftrag hat für einen altdeutschen Schäferhund. Das sind jetzt alles Vermutungen, die nicht einer gewissen Grundlage entbehren, aber Beweise gibt es da halt überhaupt keine. Insofern beschließen Tarzan und Gabi, wir sollten nochmal mit Bärbel reden. Die könnte hier im Laden von Schlitzer doch bestimmt eine Menge aufschnappen. Die könnte uns da sicherlich weiterhelfen. Die beiden beschließen also zu Ladenschluss, sich hier nochmal einzufinden, auf Bärbel zu warten und sie einfach mal anzusprechen.
Nach diesem Gespräch fahren Tarzan und Gabi durch die Stadt und kommen an dem Hinterhof eines Gemüseladens vorbei. Jetzt büxt Oskar aus, denn dort spielt ein kleines Mädchen mit einem Ball und das gefällt dem Hund wohl. Tarzan und Gabi laufen hinterher und plötzlich sehen sie die Gabunfieber. Jetzt wird's dramatisch. Tarzan kann das Mädchen und Oskar aus dem Einzugsgebiet der Schlange schnell herausreißen. Es gibt glücklicherweise dort auch noch einen Gartenschlauch an einem Wasseranschluss und mit einem starken Wasserstrahl kann er die Schlange so weit vertreiben, dass sie unter einen großen Stapel Kisten kriecht. Dann öffnet sich das Fenster im Hof und eine Frau schreit raus. Sie denkt wohl, da will jemand ihr Mädchen entführen, aber als Tarzan sie auf die Schlange aufmerksam macht, wird sie bleich vor Schreck. Tarzan bittet die Frau dann noch, Fräulein Obermüller anzurufen, die soll mit Empfangeisen kommen und die Gabunfieber einfangen. Es wird dann noch ein bisschen drüber spekuliert, wie denn die Schlange vom Stadtpark so weit wegkommen konnte. Tarzan sieht einen Lastwagen, der in der Nähe des Gemüseladens hier steht und den hat er auch am Vorabend in der Nacht am Stadtpark gesehen. Und jetzt kann die Mutter einspringen, denn sie gehört wohl zu diesem Gemüsegeschäft und einer ihrer Fahrer wohnt am Stadtpark. Der hat dann wohl, das ist jetzt gängige Theorie, den Wagen privat benutzt, am Stadtpark geparkt und die Gabunfieber ist wohl auf einen Baum geklettert und hat sich einfach auf das Dach des Wagens herabgelassen und ist so dann unbewusst durch die Stadt gefahren worden. Und als der Wagen dann wieder stillstand, hat sie sich hier im Hinterhof unter den Kisten versteckt.
Was Tarzan und Gabi den Rest des Tages tun, erfahren wir nicht. Sie müssen wahrscheinlich irgendwie den Schreck verdauen, dass sie der Gabunfieber schon wieder begegnet sind. Aber zum Ladenschluss finden sie sich wieder vor dem Geschäft von Schlitzer ein. Sie wollen ja mit Bärbel reden. Bevor die jedoch den Laden verlässt, kommt der Unsympath, den Tarzan gestern aus dem Reptilienzoo rausgeschmissen hat. Und er fährt ein Motorrad, das Tarzan auch wiedererkennt. Es ist nämlich just das Motorrad, mit dem der Rothaarige im Vogelschutzgebiet gewildert hat. Ich habe mich jetzt gefragt, woher Tarzan dieses Motorrad denn so genau erkennen kann. Aber während des Tages waren ja Willi und Karl nochmal im Vogelschutzgebiet. Sie sind, wie wir vom Cover wissen, auf diesen Rothaarigen getroffen. Und dabei haben sie sich die Zulassungsnummer des Motorrads aufgeschrieben. Und die hat Willi Tarzan natürlich im Laufe des Tages mitgeteilt, sodass Tarzan das Motorrad jetzt zweifelsfrei identifizieren kann. Damit wissen wir also, dass der rothaarige Wilddieb und dieser picklige Unsympath irgendwie miteinander zu tun haben müssen. Als Bärbel nun das Geschäft verlässt, wird sie von diesem Unsympathen irgendwie angemacht, wehrt sich erkennbar, dass sie mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben will, sodass Tarzan hier wieder einschreitet, den Pickligen in seine Schranken weist und es wiederholt sich im Prinzip das Ganze von einem Tag vorher. Es gibt ein kurzes Handgemenge und der Picklige zieht geknickt wieder ab. Bärbel ist jetzt natürlich äußerst zugänglich gegenüber Tarzan und Gabi. Erstens hat Tarzan am Vormittag ja schon die 7,50 Mark für sie bezahlt und zweitens hat er sie jetzt vor diesem komischen Typ gerettet, der sie anmacht. Also willigt sie gerne ein, mit Gabi und Tarzan jetzt was trinken zu gehen. Allerdings besteht sie darauf, dass sie selbst zahlen will und nicht eingeladen wird. Was Bärbel in diesem Gespräch jetzt von sich gibt, ist das Folgende. Dieser Picklige, den Tarzan gerade mal wieder vertrieben hat, er kriegt jetzt auch einen Namen, er heißt nämlich Kaufmann. Und so ein rothaariger Rosinski, also wahrscheinlich der Wilddieb, der sich mit Kaufmann das Motorrad teilt, die kommen sehr oft zu Schlitzer in den Laden. Sie haben immer irgendwas Eingepacktes dabei, was sie in der Werkstatt erst auspacken, wo Bärbel keinen Zutritt hat. Sie geht davon aus, dass Kaufmann und Rosinski Schlitzer halt Tiere bringen, die er ausstopfen soll. Und Tarzan spinnt den Faden jetzt gleich weiter. Ja, das werden wahrscheinlich dann diese gewilderten oder gestohlenen Tiere sein. Außerdem erfahren wir von Bärbel auch noch, dass dieser seltsam gekleidete Herr von Picheritzky Schlitzers bester Kunde ist. Er ist ein begeisterter Sammler von Vögeln und auch anderen ausgestopften Tieren. Und Schlitzer sucht Picheritzky auch öfters auf dessen Anwesen auf, um ihm neue Exponate zu bringen.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Szene. Es ist Tag 3, der 19.06. Tarzan hat sich einen Plan überlegt. Er möchte nämlich zu Picheritzky ins Haus und dessen Sammlung sich anschauen. Und falls er dort ausgestopfte Tiere findet, die unter Naturschutz stehen, dann hätte er endlich Beweise und könnte die Polizei verständigen. Er leiht sich deshalb aus dem Biologiezimmer des Internats eine ausgestopfte Ginsterkatze aus und die Freunde fahren zu Picheritzky.
Ginsterkatzen gehören zu den Schleichkatzen und leben vor allem in Afrika. Es gibt allerdings auch eine Art, die Kleinfleck-Ginsterkatze, die auch in Südeuropa beheimatet ist. Soweit ich herausgefunden habe, sind Ginsterkatzen jetzt nicht bedroht und stehen nicht unter Naturschutz. Es gibt in Afrika wohl auch Jagdreisen, die angeboten werden, extra mit dem Ziel, Ginsterkatzen zu erlegen. Da Herr von Picheritzky aber auch einen altdeutschen Schäferhund in Auftrag gegeben hat, scheint sich seine Sammlung ja nicht nur auf geschützte Tiere zu erstrecken. Insofern kann man es mit einer Ginsterkatze ja mal versuchen.
Tarzan klingelt also bei Picheritzky, bietet ihm die Ginsterkatze an und wendet, wie wir sagen würden, die Bob-Methode an. Er sagt nämlich ganz selbstbewusst, ich bin der neue Helfer von Schlitzer, der schickt mich und er hat bestimmt auch schon erwähnt, dass es mich gibt. Wir kennen diesen Trick aus dem Buch Geheimagent Lennet und die Astronauten, in dem Lennet mit einem Ingenieur an einem Wachtposten einer startbereiten Marsrakete vorbeikommt, eben auch mit dem Satz, der Ingenieur sagt nämlich zum Wachtposten, das ist Bob, den kennen Sie doch. Tarzans Trick klappt, er kommt so in das Haus von Picheritzky. Picheritzky freut sich über die Ginsterkatze, die fehlt nämlich noch in seiner Sammlung. Ich vermute, dass er wahrscheinlich, so wie uns Dr. Reitz im Buch am Anfang erzählt hat, ein Sammler ist, der von jeder Gattung ein Exemplar haben möchte. Insofern hatte Tarzan einfach Glück gehabt, dass Picheritzky noch keine Ginsterkatze hatte. Tarzan erfindet jetzt eine Krankheit, die epidemische Feder- und Fellfaulitis, und die hätte katastrophale Wirkungen auf ausgestopfte Tiere. Aber er hat von Schlitzer ein Antifaulitis-Spray mitbekommen und damit muss er sofort alle Exemplare von Schlitzers Sammlung besprühen. Soweit kommt es aber nicht, denn nun treten Komplikationen auf. Es klingelt an der Tür und Schlitzer ist da und bringt eine Siamkatze mit, die Picheritzky wohl auch bestellt hat. Schlitzer erkennt Tarzan, zieht eine Gaspistole hervor und bedroht Tarzan. Es gibt ein Handgemenge und währenddessen hören wir Polizeisirenen, denn wie man später erfährt, Gabi hat, als Schlitzer am Haus von Picheritzky angekommen ist, die Polizei verständigt. Während der ganzen Szene steht Picheritzky teilnahmslos dabei und wundert sich darüber, dass Tarzan doch wirklich der Polizei kundtun möchte, welcher Passion er frönt. Und da habe ich damals als Kind ein neues Wort gelernt, das Verb frönen kannte ich nämlich nicht. Die Polizei kommt, verhaftet die beiden und auch Kaufmann und Rosinski kommen in den Knast. Und diesmal endet die Geschichte ohne Abschlusslacher.
Kommen wir zu unseren Kategorien. In der Fallrelevanz ist uns aufgefallen, dass Karl hier wirklich sehr wenig zu tun hat. Er taucht überhaupt nur in 3 Szenen mit Sprecheinsatz auf, nämlich im Reptilienzoo, bei Dr. Reitz und im Postamt. Er sagt insgesamt weniger als 100 Worte und die einzige fallrelevante Amtshandlung, die er zu tun hat, ist, dass er im Branchenbuch nachschlagen darf, dass in der Stadt 2 Tierpräparatoren gelistet sind. Trotzdem ist es uns nicht so eklatant aufgefallen, dass er so wenig zu tun hat, wie es zum Beispiel in der Doppelgängerin der Fall war, wo es einfach sehr, sehr lange braucht, bis Karl zum ersten Mal auftaucht. Hier ist er zwar von Anfang an dabei, aber dann in der letzten Szene, schon vor der Mitte des Hörspiels, hat er seinen letzten Sprecheinsatz. Das scheint nicht so stark aufzufallen, wie wenn er eben erst spät auftaucht. Klößchen hat seinen letzten Sprecheinsatz kurz nach der Mitte des Hörspiels, in der ersten Szene nach dem Umdrehen der Kassette, nämlich nachts im Reptilienzoo, als sie auf die Klapperschlange stoßen. Allerdings ist Klößchen ja doch irgendwie Dreh- und Angelpunkt dieser Folge. Es ist sein Geburtstag und auf seine Initiative hin besuchen sie sowohl das Vogelschutzgebiet als auch den Reptilienzoo. Ohne ihn hätten sie also hier überhaupt keinen Anfang für einen Fall gehabt. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass für meine Begriffe ungewöhnlich viel Paarzeit für Tarzan und Gabi anfallen. Es gibt 3 Szenen, in denen Tarzan und Gabi alleine ohne den Rest von TKKG ermitteln. Die Befragung von Schlitzer, die 2. Schlangenszene auf dem Hinterhof des Gemüseladens und die Befragung von Bärbel. Und das würde ja deine Theorie unterstützen, dass hier angedeutet wird, naja, Tarzan, Gabi, kommt mal in die Pötte, hebt eure Beziehung mal auf ein neues Level.
Die Verbrechen. Da haben wir einmal den rothaarigen Rosinski, Wilderei im Vogelschutzgebiet, wahrscheinlich auch Verstoß gegen den Artenschutz und, wenn wir vermuten, dass er derjenige ist, der auf Rex geschossen hat, zum einen, damals galt es ja noch als Sachbeschädigung, er hat ja den Hund verletzt, und außerdem finden wir, einfach so in einem öffentlichen Park, und dort war ja der Blinde mit seinem Hund, herumschießen, das muss auch noch etwas sein wie Gefährdung der Öffentlichkeit oder so. Der 2. Vogeljäger, Kaufmann, Einbruchsdiebstahl, er hat ja die Gabunfieber gestohlen. Das Freilassen der Texas-Klapperschlange würden wir als versuchten Mord werten. Denn es ist ja schon heimtückisch, eine Giftschlange irgendwo frei rumkriechen zu lassen, die sich vielleicht im Reptilien so verstecken kann. Und Fräulein Obermüller, die am nächsten Tag ja mit Sicherheit nicht damit rechnet, dass da einfach so eine Schlange rumkreucht, die wäre dann möglicherweise gebissen worden und hätte es vielleicht nicht mehr geschafft, das Antiserum selbst zu spritzen. Kaufmann hat ja auch die Gabunfieber dabei, als er von der Polizei angehalten wird. Die lässt er ja fallen und die kann ja entkommen. Das könnte man jetzt auch als gefährliche, fahrlässige Körperverletzung deuten, denn er meldet es ja danach nicht, passt auf, da ist eine Giftschlange, sondern er rennt einfach weg. Er nimmt also billigend in Kauf, dass hier jemand gebissen wird, aber er hat es zumindest nicht wie bei der Texas-Klapperschlange vor. Der Tierpräparator Schlitzer begeht unseres Erachtens Hehlerei. Er nimmt ja gewilderte, / gestohlene Tiere, stopft sie aus und verkauft sie, obwohl er das gar nicht darf. Auch Anstiftung zur Wilderei. Ich glaube schon, dass der Kaufmann und Rosinski sagt, geht mal ins Vogelschutzgebiet, dort gibt es diese seltene Tierarten. Bei Picharitzki ist es uns etwas unklar. Er gibt ja den Auftrag, er möchte gerne ein ausgestopftes Tier, aber er sagt ja nicht dezidiert, wildert das. Dennoch würde ich sagen, Anstiftung zur Hehlerei ist das Mindeste, was man ihm vorwerfen kann.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ist Herr von Picharitzki jetzt eigentlich der einzige Auftraggeber für die Trophäenbande? Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sich seine Sammlung bisher auf Feder- und Felltiere konzentriert hat. Also ob er auch den Auftrag für die Gabunfieber gegeben hat, ein Reptil mit Schuppen, sehe ich jetzt nicht so ganz. Andererseits hätte der Erzähler wahrscheinlich, wenn er zusammenfasst, auch Kaufmann und Rosinski wandern in den Knast, einen weiteren Auftraggeber dann auch noch mit eingelocht. Also gehen wir mal davon aus, dass Picharitzki wahrscheinlich der einzige Auftraggeber war. Worüber ich auch noch ein bisschen gestolpert bin, war in der letzten Szene, dass sich Wachtmeister Vogt und Tarzan gegenseitig mit Namen anreden. Die scheinen sich also zu kennen. Stimmlich wird Wachtmeister Vogt wahrscheinlich einer der beiden Polizisten sein, der nachts im Reptilienzoo den Einbruch aufgenommen hat. Insofern kennt Tarzan seinen Namen, okay. Auf der anderen Seite hat Tarzan damals ja bewusst mit seinen Informationen gespart und sich nur als Peter vorgestellt und nicht als Tarzan. Warum kann Wachtmeister Vogt ihn also in der Schlussszene mit Tarzan anreden? Tarzan, was ist das hier für eine Waffe oder was ist denn hier los? Möglicherweise gibt es da im Buch noch eine weitere Szene, wo sie sich nochmal treffen, die uns das Hörspiel unterschlagen hat.
Mein Fazit. Das wird heute recht kurz ausfallen. In der Hörspielserie Die 3 Ausrufezeichen sagt Kim einmal den schönen Satz, das ist bestimmt interessant für jemanden, der sich dafür interessiert. Und genauso könnte ich auch mein Interesse zusammenfassen. Ich interessiere mich nicht so sehr für Tierfolgen und das da ist eine reine Tierfolge mit extrem vielen Tierarten. Dennoch muss ich sagen, es gibt zwei Szenen, die sind sehr dramatisch geschildert. Die beiden Schlangenbändiger-Szenen von Tarzan. Da kommt die Panik, finde ich, gut rüber der Kinder. Und auch, dass sie immer einen Ausweg finden müssen, wie sie denn nun gegen diese gefährlichen Giftschlangen bestehen können. Das ist gut gemacht. Ich glaube, das wird Kindern gefallen. Mir persönlich gefällt die Szene in Schlitzers Präparatorladen am besten. Scherben für 7,50 Mark, gekauft von Tarzan, der vorgibt, ein Bastard zu sein. Völlig sinnfrei, ohne Hintergedanken. Ich höre und lese solche Szenen immer ganz gerne. Das lockert die ganze Geschichte wirklich auf. Insgesamt ist es aber eine Folge, die ich aktiv eher selten anklicke. Von daher von mir einen neutralen Daumen.
Mein Fazit. Ich habe an die Folge einfach Kindheitserinnerungen und ich habe die damals so oft gehört, dass so viele Zitate mir noch wörtlich im Kopf sind, dass die auch gerne mal im Alltagssprachgebrauch aus mir rausbrechen. So dieses, wer sich in dieser herrlichen Natur aufhält, ist ein edler Mensch und wird keine Tretmühlen klauen. Oder aus seiner Scherbenszene, von mir aus, in genau diesem Tonfall. Ich finde die Geräuschkulisse am Anfang im Vogelschutzgebiet sehr gut. Da ist einiges an Vogelgezwitscher im Hintergrund. Man hört irgendwann auch mal vereinzelt einen Kuckuck rufen. Auch als das Motorrad wegfährt, ist da das Motorradgeräusch. Also das ist geräuschtechnisch wirklich sehr gut umgesetzt. Auch im Institut für Vogelkunde haben wir im Hintergrund sehr viel Gepiepe und Gekreisch. Das gefällt mir auch. Im Reptilienzoo hört man während der Führung nichts. Das ist auch in Ordnung, weil die Schlangen ja alle in Terrarien hinter Sicherheitsglas sind. Aber beim nächtlichen Einbruch im Zoo, als Klößchen sagt, was ist das für ein Rasseln, die Texas-Klapperschlange hätte ich mir doch irgendwie akustisch präsent gewünscht. Es ist klar, Schlangen sind jetzt nicht so wahnsinnig laut und das Gezische von Lieblingen in Fünf Freunde und das Zigeunermädchen ist auch ein bisschen übertrieben. Aber gerade die Klapperschlange, dieses Rasseln, hätte man vielleicht noch irgendwie umsetzen können. Vielleicht habe ich es auch einfach überhört, aber ich habe da nichts dergleichen mitgekriegt. Das finde ich ein bisschen schade. Du hast recht, es kommen sehr viele Tiere hier vor. Die Wildvögel im Schutzgebiet, die verletzte Meise, die Schlangen und der Blindenhund. Aber dadurch, dass ich die Folge schon so lange kenne, ist mir das nie so wirklich aufgefallen. Es gibt auch auf jeden Fall ein Happy End für den Blindenhund. Da sagt der Erzähler ja, da ist der Arzt zuversichtlich, dass er wieder ganz gesund wird. Ich gehe mal davon aus, dass es auch für die Gabunfieber, die Klapperschlange und die verletzte Meise ein Happy End gibt. Pech gehabt haben leider der Mäusebussard und die Siamkatze. Und soweit ich mich erinnere, im Buch ist die Siamkatze eben auch ein gewildertes Haustier, die seine Besitzerin, eine ältere Dame, jetzt wahrscheinlich schmerzlich vermissen wird. Das hat Francis im Hörspiel allerdings auch wieder ganz gut weggelassen, sodass das Kinder gar nicht erst belasten muss. Die Siamkatze ist halt einfach da, wo die herkommt, interessiert ja niemanden. Insofern ist es für mich immer noch eine gute Folge. Ich mag die einfach. Von mir gibt's einen Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.